Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Jetzt-CT-Podcast der Länderkammer Ost, Episode 35. Ein besonderer Gesprächsmoment nach 4 intensiven, engagierten und erfolgreichen Jahren gemeinsamer Kammerarbeit. Ich freue mich sehr, heute das geschätzte Präsidium der Länderkammer Ost begrüßen zu dürfen. Präsident Bernhard Sommer.
Ja, guten Nachmittag.
Vizepräsident Peter Bauer.
Schönen guten Nachmittag.
Sektionsvorsitzende der Architektinnen Evelyn Rudnitzky.
Ein Hallo an alle.
Und Sektionsvorsitzende der Ingenieurkonsulentinnen Michaela Ragosnik-Angst.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
4 gemeinsame Jahre Funktionsperiode liegen hinter Ihnen. 4 Jahre ehrenamtliches Engagement, konstruktive Diskussionen, gemeinsame Verantwortung und gelebte Kollegialität. Zahlen können das nur teilweise abbilden, aber sie sprechen dennoch für sich. 35 Präsidiumssitzungen und 36 Kammervorstände haben Sie zum Beispiel in dieser Zeit absolviert. Getragen von Einsatzfreude, fachlicher Kompetenz und dem klaren Willen, die Kammer aktiv weiterzuentwickeln. In diesem Podcast wollen wir heute gemeinsam zurückblicken auf Meilensteine, auf Herausforderungen, auf persönliche Entscheidungen, die geprägt haben und auch auf Erfahrungen, aus denen man gelernt hat. Gleichzeitig richten wir den Blick auch nach vorne, auf kommende Aufgaben, neue Perspektiven und die Zukunft unserer Kammer. Vor allem aber freuen wir uns jetzt auf ein offenes, persönliches Gespräch und auf den gemeinsamen Podcast, der nun vor uns liegt. Schön und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Herr Sommer, wenn Sie an den Sommer 2022 zurückdenken, mit welchen Erwartungen sind Sie in die Funktionsperiode gestartet?
Also so eine Kammer hat ja eigentlich, wenn man es ganz eng nimmt, nur eine Funktion, nämlich das Führen der Liste der Mitglieder. Wenn man es dann weiterfasst, meines Erachtens das Offenhalten von Türen. Das beschäftigt uns natürlich. Und womit wir vor 4 Jahren angetreten sind, und ich hoffe, das ist uns gelungen, war eine Kammer des Ermöglichens zu sein. Also dass man möglichst vielen Initiativen Raum gibt, möglichst vielen Ideen. Ich kann eigentlich nur Danke sagen, wie viele ehrenamtliche Stunden, das sind weit mehr als die 4, die jetzt hier sprechen, in diesen letzten 4 Jahren beigetragen haben. Wir haben bei der Vollversammlung versucht, in einer Liste alle zu erfassen. Das hat minutenlang gedauert. Also das ist aber auch, glaube ich, ein Privileg, dass wir uns selbst vertreten dürfen. Also wird immer oft problematisiert, dass wir alles ehrenamtlich machen müssen. Ja, das ist im Ziviltechnikergesetz ja so vorgesehen. Es ist aber auch, es könnte ja auch anders sein. Das könnte auch das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer, die könnten das alles für uns regeln. Die Wirtschaftskammer war in den Nachrichten, wir nicht, ja, weil wir eben ehrenamtlich unterwegs sind. Aber wie gesagt, das ist eine andere auch Art von Ehrenamtlichkeit als jetzt die Feuerwehr oder so. Wir machen das für unseren Berufsstand, möglichst für alle. Und das ist eigentlich eine Gunst, die wir hier erhalten. 2 Schwerpunkte haben wir uns vorgenommen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auch darüber werden wir ja reden, was uns hier gelungen ist. Wir werden nicht alles auflisten können, aber ich denke, das Ermöglichen, das ist uns gelungen.
Herr Bauer, im Sommer 2022, gab es den einen Moment zu Beginn, an dem Ihnen bewusst wurde, jetzt geht's wirklich los?
Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich nach ein bisschen wenig Dynamik, wenn ich sage, ich habe mir nicht gedacht, jetzt geht's wirklich los, sondern jetzt geht's weiter, weil ich Kammerarbeit schon so verstehe, ich glaube, wie wir alle hier am Tisch, dass es ein kontinuierliches Entwickeln gibt. Und es gibt nicht die eine große Aktion, wo man auf irgendetwas draufhaut, wo man irgendetwas macht oder irgendetwas erreicht und dann sind alle glücklich für die nächsten 4 oder 5 Jahre. Dem ist nicht so. Genau deswegen brauchen wir das, was Bernhard gesagt hat, sehr, sehr viel freiwilliges Engagement, sehr, sehr viel ehrenamtliche Expertise, Wissen und eben den Willen mitzugestalten, unsere beruflichen Umfelder und letztlich auch das gesellschaftliche Umfeld, das wir dadurch natürlich beeinflussen.
Liebe Michaela, liebe Evelyn, ihr habt aktiv mitgestaltet. Für euch jetzt so der Blick zurück, gab es einen Anfang, ein Weiterentwickeln, ein Fortsetzen? Wie geht's euch heute mit dem Blick zurück?
Bei mir war es ja so, dass ich das erste Mal im Präsidium war, also im Gegensatz zu meinen 3 Kolleginnen hier. Und ich war dann erstaunt, wie breit gefächert das ganze Spektrum ist. Genau das, was der Peter gerade gesagt hat, dass es eben nicht ein Thema ist, auf das man sich draufsetzt, sondern dass es ganz viele kleine sind. Und dann habe ich eben bemerkt, da muss man einen langen Atem haben für alle Themen. Es ist auch so, bei uns in der Kammer ändert sich immer wieder die Besetzung, aber auch im Gegenüber ändert sich die Besetzung. Also es ist ein kontinuierliches Weiterreden, ob das jetzt mit Behörden ist, mit der Politik oder mit Kolleginnen. Man muss bei allen Themen dranbleiben. Also man kann eigentlich kaum mal eins vergessen, sondern es tun sich eher noch mehr Themen auf. Und das sieht man auch an unserer Liste, die wir haben, was wir alles gemacht haben. Also es ist eine lange Liste, es sind viele Themen und es gab viel zu tun, ja.
Im Gegensatz zu Evelyn bin ich ja da hier schon fast eine Methusalem. Also jetzt ist es meine dritte Periode, 12 Jahre, wo ich Vorsitzende bin. Davor war ich ja auch schon tätig. Also es ist nicht so, dass ich das davor auch nicht kenne. Was ich jetzt in der Vorbereitung mir alles so Revue passieren habe lassen, war, es waren einfach jetzt nochmal obendrauf 4 tolle Jahre. Danke auch an meine Kolleginnen und Kollegen, weil sowas schafft man natürlich alleine nicht, das ist ganz klar. Und auch die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in unserer Sektion, die sehr fleißig in ihrer Freizeit an Themen gearbeitet haben. Vor allem, was mir so Spaß gemacht hat, war, dass auch in dieser jetzigen Periode, auch davor, weil diese war besonders wieder sehr harmonisch und nur dann geht was weiter, wenn keine, sage ich mal, Nebengeräusche wie Streitereien oder so etwas, vor allem in den Sektionen übergreifend stattfinden, dann ist das ein ganz tolles Arbeiten und dann kriegt man auch was weiter.
Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge, Präsident Sommer?
Ich möchte mich auch eigentlich noch in die Runde bedanken, also die Harmonie. Und das war aber vielleicht etwas, was wir alle eben gleich zu Beginn versucht haben, ja, hier übereinstimmende Ziele auch zu finden und auch, wie wir zusammenarbeiten. Ja, das war vielleicht manches auch weniger ausgesprochen, aber es war klar, dass uns geht's um ein gemeinsames Weiterentwickeln. Ich bin eben auch schon die dritte Periode im Präsidium. Also hier kommt etwas hinein, das quasi im Hintergrund läuft, nämlich die Kammerstruktur, die wir eigentlich in den letzten 12 Jahren, muss man sagen, ja, permanent versucht haben zu reformieren. Ja, und an diese Bedingnisse, die haben sich ja auch sehr stark geändert, muss man sagen, ja, im medialen Umfeld, im professionellen Umfeld. Man kann das nicht mehr so machen wie vor 20 Jahren. Also da hat man vielleicht noch mit weniger Aufwand auch einerseits von der FunktionärInnen her, aber auch in der Öffentlichkeitswirkung und in Bezug zu den Mitgliedern vielleicht auch zurückhaltender sein können. Das hat dazu geführt, dass wir relativ am Anfang, es war ein erklärtes Ziel, dass wir gleich am Anfang auch die Kammerstruktur reformiert haben. Und ich glaube, dass uns da was gelungen ist. Wir sehen, wie das die nächste Funktionsperiode dann wieder sehen wird. Aber wir haben eine klare Struktur geschaffen zwischen Recht und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterverwaltung einerseits, andererseits eben, und das haben wir erst vor kurzem jetzt geschafft zu besetzen, eine Stabsstelle Präsidium, die uns erlauben wird oder bereits erlaubt, dass wir tagesaktueller reagieren können. Also da glaube ich, da ist uns was gelungen, war aber ein langer Prozess und meines Erachtens sind wir da auch ein bisschen am Ende, also ich sehe jetzt eben diese Harmonie hergestellt. Ich glaube, das funktioniert wirklich sehr gut, dass die Sektionen miteinander gut zusammenarbeiten. Die Kammerdirektion, glaube ich, arbeitet sehr, sehr gut intern miteinander zusammen. Und ich glaube, es gelingt uns jetzt auch stärker öffentlich wirksam zu werden. Und das war aber ein wirklich langer Prozess, weil das geht eben aus der Ehrenamtlichkeit auch heraus vielleicht nicht so einfach.
Bevor das jetzt wieder zu harmonisch klingt, ich finde auch, dass wir das gut geschafft haben, aber ich glaube vor allem, weil wir eine gute Streitkultur entwickelt haben. Auch in der Ingenieursektion fragt man sich natürlich manchmal, warum man da jetzt über ein Thema der Architektur so lange diskutiert. Aber ich glaube, das ist genau der Reiz und ich hoffe sehr, dass das alle in der Kammer so weit leben. Ich denke mir das schon, dass man eben auch den anderen Raum gibt, auch wenn das jetzt nicht das Persönliche unbedingt Betroffene ist, aber dass man versteht, dass das jetzt auch einen Raum braucht, dass man da auch dann nicht beleidigt daneben sitzt, sondern halt das zu sagen hat, was man auf dem Feld zu sagen hat und versucht, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Wohl wissend, dass es manchmal natürlich schneller ginge, wenn ich die andere Seite einfach einmal kurz auslasse in der Meinungsfindung. Was sich dann spätestens ich sage mal, 3 Wochen oder 3 Monate, je nachdem, wieder rächt, weil man, wenn man den anderen nicht mitgenommen hat, dann büßt man das irgendwann wieder ein. Nicht? Die anderen gibt's ja auch und die wollen auch ihre Rechte haben, ihr Arbeitsumfeld gut gestalten. Und wenn man am Anfang verstanden hat, dass es für alle gemeinsam am besten funktioniert und dass da der Markt tatsächlich auch am größten ist, dann funktioniert Karma. Das ist meine Überzeugung. Und was ganz, ganz früher der Fall war, wo vielleicht jetzt viele, die beim Podcast mithören, das noch gar nicht kennen, weil sie viel zu jung sind, wo die Sektionen vor allem an sich gedacht haben, haben natürlich die Sektionen punktuell vielleicht etwas zusammengebracht, aber dann spätestens 3 Monate nachher den Vorteil wieder verloren, weil andere dagegen gearbeitet haben.
Also ich finde es schon wichtig, dass die Sektionen an sich denken. Also das ist Voraussetzung. Ne? Die Architektinnen sind es vielleicht mehr gewohnt und geübter, nach außen zu sprechen und sich da so ein Publikum zu suchen mit ihren Problemen oder auch mit ihren Wünschen. Die Ingenieure sind halt sehr vielfältig und sehr kleingruppig. Die haben es in sich schon schwieriger, so mit einer Stimme wahrscheinlich nach außen zu sprechen. Und das hat sich jetzt gezeigt in den Architekturtagen. Also die Kammer investiert ja sehr viel Geld in die Architekturtage, die vor 25 Jahren von der Kammer selber, von der Bundeskammer und allen Ländernkammern getragen, ins Leben gerufen worden ist. Und es war immer eine Veranstaltung der Architektinnen, obwohl Bauwerke ja immer ein Produkt aus der Zusammenarbeit von Ingenieuren und Architekten ist. Auch wenn die Architekten sozusagen die Leitposition haben, brauchen sie die Ingenieure. Das ist ganz klar. Und deswegen hat sich das jetzt eigentlich in die Richtung weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, einerseits für die Finanzierung ist es wichtig, dass wir das gemeinsam tragen. Aber es ist auch besser, dass es diese gemeinschaftliche Arbeit auch abbildet nach außen. Also dass wir das gemeinsam machen, gemeinsam besprechen, was für Themen dort präsentiert werden und bearbeitet werden, wer sich von den Büros dort zeigen kann mit Open Offices und so weiter. Und deswegen haben wir das jetzt auch gegen Widerstände in anderen Ländern, konnten wir das durchsetzen, dass Architektinnen und Ingenieurinnen gemeinsam in Zukunft die Architekturtage betreiben, mit gemeinsamen Themen, mit gemeinsamen Open Calls und mit gemeinsamen Büros, die geöffnet werden und Bauwerken, die angeschaut werden. Das ist eine ganz tolle Sache und da haben wir eben jetzt dieses Jahr im Mai finden die Architekturtage statt. Das erste Mal so richtig gemeinsam mit einem tollen Thema. Ja, darauf können wir alle stolz sein.
Ich glaube, was wir uns auch ein bisschen selber angewöhnen müssen und an der Nase nehmen müssen, ist eben die Ausdrücke dann auch dementsprechend, wie wir sie uns überlegt haben, zu verwenden. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen Architekturtage, obwohl sie 2026, also dieses Jahr, noch so heißen, weil es ist eine 2-jährige Veranstaltung und der Name war natürlich schon vorgegeben. Für 2028 hat man sich jetzt, glaube ich, geeinigt, ist fest für Baukultur und Ingenieurtechnik und das gefällt mir viel, 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 viel besser. Und ich möchte auch gleich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, vor allem die Ingenieursektion, hier an diesen Tagen mitzutun. Also wir werden das versuchen, dass wir das bei dem Open House, glaube ich heißt das, heuer mal zum ersten Mal mitmachen, weil ich bin deiner Meinung, Evelyn, interdisziplinär haben wir so viele Gemeinsamkeiten, die wir herzeigen können und herzeigen sollen, dass wir einfach auch diese 2 Sektionen gemeinsam in einer Kammer auch weiterführen sollen. Ja, also natürlich, es gibt ja immer wieder Bestrebungen, dass man sagt, okay, man teilt die Kammer auseinander in Architekten, Ingenieure. Ich finde das nicht gut, weil man einfach so viel voneinander profitieren kann. Und ja, wir haben eine, ich sage jetzt wirklich angenehme, wenn man es wirklich so nennen möchte, Streitkultur, weil wir einfach diese Themen, die uns alle betreffen, natürlich gemeinsam besprechen müssen. Bei den Ingenieuren, die sind halt sehr heterogen, gibt es halt ganz viele Befugnisse, die jetzt nicht mit dem Bauen zu tun haben, die eher prüfend und gutachterlich unterwegs sind. Die dürfen halt nicht vergessen. Und ich glaube, das ist uns in den letzten 4 Jahren sehr, sehr gut gelungen, auch hier Veranstaltungen zu machen oder die Gruppe selber hat das organisiert, haben ganz tolle Sachen gemacht und man muss die auf jeden Fall berücksichtigen. Die dürfen wir ja nicht irgendwo auf der Strecke verlieren.
Welche Projekte oder Reformen waren für Sie persönlich ganz besonders bedeutsam?
Bedeutsam war etwas, was wir nicht geplant haben, ja, und was uns auch sehr aufgehalten hat und viel Zeit gekostet hat. Das sind die langen Bauverfahren. Ja, also das ist auch ein Thema wahrscheinlich, das nicht mehr weggehen wird, ja, weil die Anforderungen an Einreichpläne aller Arten. Ja, es gibt ja nicht nur Baueinreichungen. Teilweise ja auch zu Recht so komplex sind, wie sie sind, aber teilweise halt nur noch schwer administrierbar sind, ganz offensichtlich. Wir haben zweimal die Mitglieder gebeten, an mitgliederweiten Umfragen teilzunehmen zu der Situation. Ja, wir haben dadurch herausarbeiten können, statistisch, wie die Verfahrensdauern liegen. Ja, konnten das auch dann beziffern, was das für ein volkswirtschaftlicher Verlust ist. Man muss hier die Stadt Wien als Partner sehr lobend erwähnen. Also das wurde sehr ernst genommen auf der Seite der Stadtbaudirektion. Ich hoffe, dass hier Verbesserungen eingetreten sind. Das wird der eine oder andere vielleicht immer noch anders erleben. Statistisch kann ich sagen, ist es besser geworden. Vor allem auch die Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen. Nicht? Aber das ist sicher ein Thema, das uns bleibt und wo wir doch sehr viel Kraft und Zeit hineingesteckt haben. Damit zusammenhängend war auch die Auseinandersetzung in Wien wiederum mit der Stadtgestaltung, MA19, MA21, 37 und so weiter. Die wurden alle in einem gemeinsamen Projekt, das von der Sophie Runagi Boldorf initiiert wurde. Und das hat uns auch sehr viel Zeit und auch Geld gekostet, zusammengespannt, wie wir dem Paragraph 85 besser leben können. Ich glaube, auch hier ist uns wirklich was gelungen. Auch das wird natürlich erst belastbare Ergebnisse produzieren müssen, aber es ist uns gelungen, einen Leitfaden wie dieser Verträglichkeit oder das Einfügen ins Ortsbild, wie dann die Termini dann sind im Gesetzestext, wie das zu leben ist, wie das zu sehen ist, was überhaupt störend sein kann. Alle diese Aspekte wurden beleuchtet und es gibt eine ganz großartige Präambel auch zu dem Leitfaden, wo auch einmal festgehalten wird, dass Maßnahmen der Nachhaltigkeit nicht dem Stadtbild grundsätzlich entgegenstehen können. Also, dass es hier auch letztlich kann man da herauslesen, dass es schon auch der Stadtverwaltung klar ist, dass sich auch das Erscheinungsbild der Stadt mit dem Klimawandel ändern wird müssen. Und dieses Bewusstsein, das da geschaffen wurde, ist, glaube ich, schon sehr viel wert und es sollte nur auch im Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen bleiben und auch der nächsten Funktionsperiode. Das könnte wirklich also sehr wichtige Veränderungen tragen.
Wenn ich da ergänzen kann, ein Thema, das natürlich auch für beide Sektionen sehr, sehr wichtig war und natürlich auch in weiterer Folge wichtig sein wird, ist die Nachhaltigkeit. Die hat man wirklich auf allen Ebenen hier in der Kammer diskutiert, auch in sehr, sehr vielen Ausschüssen, wo niemand von uns beteiligt war, die auch sehr gute Beiträge geliefert haben. Das muss man natürlich dann runterbrechen bis zur Bauordnung wieder, bis zu einem Gesetz, bis zu einem Code. Und auch da strengt sich die Kammer an, dass entsprechende Regelungen in die Bauordnungen hineinkommen, sowohl auf einer Ressourcenebene, also ich brauche noch gar nicht vom CO2 reden, uns gehen ja die Baustoffe aus, das heißt, wir müssen alle wieder lernen, schlanker zu bauen, effizienter zu bauen, auch Teile wiederzuverwenden. Das gibt auch noch neben vielen Ingenieur- und Architekturproblemen oder Aufgaben, die damit verbunden sind, auch noch gewaltige logistische Themen, die hier zu lösen sind. Also da gibt es für die nächsten Generationen an Kammerfunktionären noch sehr viel zu tun. Und wir müssten halt aus meiner Sicht immer schauen, als Kammer, dass dabei vor allem auch die Märkte offen bleiben, dass nicht irgendwo wie in zirkuläre Kreisläufe kommen, die dann nur mehr große Baufirmen stemmen, weil halt die im Konzern Bauteile einsammeln können und weiterverwenden. Ja, solange sie nicht mein Reich verlassen, ist ja das sogar logistisch relativ einfach. Das wird dann auf den Markt gebracht, dieses Bauteil, dann wird es wirklich komplex und kompliziert. Und da sind wir natürlich, da laufen wir in Gefahr. Also wir müssen uns natürlich auch die Gesetze dahingehend anschauen, dass wenn man eben von Reuse spricht und von Zirkularität, dass das tatsächlich auf einem offenen Markt passieren kann. All diese Dinge sind andiskutiert, dafür hat eh noch niemand Lösungen. Das ist auch etwas, was Kammer macht. Wir bereiten uns in sehr, sehr vielen Sitzungen und Ausschüssen darauf vor, was sein wird, damit man dort entsprechend argumentativ dann dabei ist bei den Gesetzesentwürfen, auch oft im Vorfeld schon in Arbeitsgruppen, damit wir unsere Positionen dort einbringen können.
Wir sind die Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland und wir wollten in dieser Periode auch mehr das Augenmerk auf die zwei Bundesländer Niederösterreich und Burgenland legen. Und wir haben da sehr viele Gespräche geführt mit der Politik, wir haben Gespräche geführt mit der Verwaltung. In Niederösterreich konnten wir einen Mustervertrag für Wettbewerbe abschließen. der beim ersten Wettbewerb dann gleich wieder zurückgezogen worden ist vom Land Niederösterreich. Auch da müssen wir jetzt wieder neue Wege finden. Wir waren auch im Burgenland viel unterwegs und haben mit den Leuten gesprochen. Es hat sich auch herausgestellt, dass das auch ein Dialog, manchmal auch ein Monolog ist, der wahrscheinlich nie endet. Zufriedenstellend ist es in beiden Bundesländern noch nicht, aber wir haben doch Schritte vorwärts gemacht. Also das muss man schon sagen. Zum Beispiel Baukulturlehrgänge konnten wir im Burgenland gleich 2023 mehrere anbieten, auch einen modularen Lehrgang. Und jetzt im Jahr 2026 werden wir Baukulturlehrgänge in Niederösterreich mitveranstalten. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil das ist jetzt auch höchste Zeit geworden. Und auch alle Stellen in Niederösterreich unterstützen uns da jetzt in der Zwischenzeit. Das war vor 4 Jahren noch nicht der Fall. Das ist ganz großartig, dass man da gemeinsam jetzt an dem Thema Baukultur arbeiten kann.
Das sind 2 Ebenen jetzt angesprochen. Ja, das eine ist diese Bürgermeister-Ebene, Bürger, also Gemeinden als Auftraggeber. Und das ist von unschätzbarem Wert, dass wir da erstmals eine Präsenz entwickeln. Weil in Wien ist ja relativ einfach, nicht? Aber außerhalb von Wien hat man eben nicht einen Ansprechpartner, sondern unzählige mit unzähligen unterschiedlichen politischen Hintergründen, kulturellen Hintergründen. Die Gemeinden haben ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Da ist der Evelyn da wirklich was Großartiges gelungen, dass wir hier präsent sind. Und das andere ist die politische Ebene in der Landesverwaltung. Da möchte ich sagen, dass das mit dem Mustervertrag mit der Landeshochbaudirektion, also den wird es nicht mehr geben. Und das ist auch nicht das Ziel mehr, weil die Erfahrung war ja, wir schließen einen Mustervertrag ab und dann machen sie es genau anders, nicht? Aber da ist jetzt mit der Frau Bennersdorfer auch ein frischer Wind, muss ich sehr lobend erwähnen. Und wir haben uns stattdessen geeinigt, das Land versucht sich weitestgehend an den Wettbewerbsstandard Architektur zu halten und brauchen nämlich keine Musterauslobung. Und das haben sie gehalten. Also wir haben den ersten kooperierten Wettbewerb jetzt gehabt für ein Landespflegeheim. War eigentlich sehr in Ordnung. Preisgeld wurde nachverhandelt und so. Man ist da auf unsere Argumente auch eingegangen. Es ist natürlich immer noch nicht alles optimal, aber das ist bei diesen Dingen eigentlich nicht erreichbar. Also man kann sich nur versuchen, irgendwann asymptotisch anzunähern. Diese 2 Ebenen im Burgenland, muss man sagen, ist die Landesebene. Ja, da würde ich jetzt weniger positive Worte finden. Also da haben wir eher sehr großes Konfliktpotenzial und vieles von dem, was wir machen, ist natürlich auch Verteidigung. Und hier sehen wir eigentlich sehr kritische Verfahrensauslobungen, Musterauslobungen, die über viele Jahre gehen. Eine Struktur, die eigentlich jetzt unseren Berufsstand, sei es Ingenieurkonsulentinnen oder Architektinnen, mehr und mehr eigentlich ins Abseits drängt, nicht? Also das ist im Moment eigentlich eine sehr schwierige Position dort.
Darf ich da gleich ergänzen? Und dann versuchen wir einen anderen Weg, wenn sozusagen Verhandeln und Gespräche nicht so weit führen, dass wir Gruppen unterstützen, die diese Verfahren beeinspruchen wollen, dass wir das auch, soweit es dann notwendig ist und uns strategisch in Ordnung erscheint, auch medial unterstützen. Ich darf da auch jetzt in Wien gab es auch solche Verfahren, die Kampagne Ich werd narrisch ist vielleicht manchen der Hörerinnen in Erinnerung, die immerhin dazu geführt hat in Wien, dass das, was beabsichtigt war, nämlich das Stadion in einem aus unserer Sicht sehr fragwürdigen Vergabeverfahren zu refurbischen, dass das noch immer nicht passiert ist. Und das hat hoffentlich gute Gründe und ich hoffe sehr, dass man hier über ein besseres Vergabeverfahren nachdenkt.
Da kann ich gleich auch noch ein bisschen was ergänzen. Wir haben dann auf der Seite der Ingenieure auch einen Ausschuss für Vergabe und Wettbewerbe nur für unsere Sektion gegründet. Es gibt ja den interdisziplinären Ausschuss, aber wir wollten dann auch einen eigenen aus folgendem Grund. Es gibt doch leider immer wieder Vergaben auf der Ingenieursseite. Es ist aber leider unseren Kolleginnen und Kollegen noch viel zu wenig bekannt, dass wir eben solche Verfahren begleiten, auch rechtlich, indem wir sagen, gibt es uns einen Hinweis, warum dieses Verfahren nicht fair ist. Wir haben uns ja auf die Fahnen geheftet, auch faire Vergaben zu verteidigen sozusagen. Und da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen einen Aufruf starten an alle meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn es etwas gibt in Vergaben, das einem komisch vorkommt, wir haben die Expertise, Expertise in der Kammer. Wir stellen auch Geld zur Verfügung, sollte mal irgendetwas beeinsprucht werden müssen. Und ich verstehe das, wenn das jetzt nicht ein Büro selber machen möchte, weil es natürlich die Sorge hat, dass es dann in einer weiteren Vergabe vielleicht gar nicht mehr eingeladen wird oder einfach auf einer, ich sag mal, Blacklist des Kunden landet. Wir versuchen da jetzt wirklich mit den Auftraggebern zu sprechen und es ist uns jetzt auch schon in zwei Verfahren gelungen, dass die auch in dem Fall die Vergaben zurückgezogen wurden. Sie wurden bisher auch noch nicht neu ausgeschrieben. Also es zeigt schon Wirkung. Aber da würde ich wirklich Kolleginnen und Kollegen bitten, sagt uns, wenn es irgendwo brennt. Wir sind eben dafür da und dafür sind wir auch verantwortlich und das ist auch eine Aufgabe der Kammer, diese Sachen für die Kolleginnen und Kollegen zu erledigen.
Da kann ich vielleicht noch ergänzen zu dem Thema Wettbewerbe. Und zwar haben wir auch in dieser Periode die Vorgangsweise geändert, wie wir mit Wettbewerben umgehen, weil wir haben ja bis jetzt immer nur über Wettbewerbe gesprochen, wenn wir kooperieren sollten oder wollten. Und in der Zwischenzeit sind es leider sehr wenige Wettbewerbe geworden, die bei uns angefragt werden zur Kooperation. Wir haben das Vergabemonitoring eingeführt, wo sämtliche Verfahren gescannt werden und beurteilt werden. Also da wird im Ausschuss Wettbewerb wird da sehr viel Arbeit geleistet. Diese ganze Vergabenverfahren werden angeschaut und bewertet und kommen dann mit einer roten oder gelben Hand dann auch auf die Homepage. Auch mit den Begründungen, damit die Kolleginnen wissen, weshalb das abgelehnt wird von der Kammer. Das ist ganz wichtig, dass sich nicht jeder dann diese Vergabeverfahren auch durchlesen muss, sondern dass das eben von der Kammerseite eben gemacht wird. Das ist eben das, was wir eh gerne machen, dass wir den Kolleginnen helfen, in ihrer täglichen Büroarbeit ihnen da Arbeit abzunehmen, dass nicht jeder die gleiche Arbeit irgendwie 100-mal machen muss, sondern dass das seitens der Kammer gemacht wird. Dieses Vergabemonitoring ist erfolgreich, also da werden dann auch die Ausschreibenden angeschrieben. Im besten Falle kommen auch Gespräche in Gang mit denen, um dann bessere Bedingungen im Endeffekt zu erwirken. Also das ist, glaube ich, ein erfolgreiches Modell, aber natürlich wahnsinnig viel Arbeit und dicke Bretter, ja genau.
Ja, ein Paradigmenwechsel und Walter Kramoster früher mal gesagt hat, nicht? Also die Deutungshoheit der Kammer über die Verfahren wird dadurch größer, nicht? Und das ist schon eine unglaubliche Leistung. Auch dafür nimmt die Kammer, also beide Sektionen, nehmen da Geld in die Hand. Und das betrifft aber eben auch nicht nur Architekturwettbewerbe, ja, sondern auch Ingenieurverfahren. Wir müssen uns den Bedingungen anpassen. Also wir sind ja auch flexibler geworden. Wir haben gesagt, okay, in der Sanierung oder im Ingenieurbereich gibt es halt auch mitunter Aufgabenstellungen, die nicht über einen Gestaltungswettbewerb zu entscheiden sind. Da sammeln wir auch neue Erfahrungen einerseits und andererseits glauben wir schon, dass dadurch, dass wir jetzt versuchen, wirklich so viel wie möglich zu erfassen, nicht? Am Anfang sind uns dann natürlich total Unternehmerverfahren durch die Lappen gegangen, weil die Juristen gesagt haben, naja, das ist ja kein Planungswettbewerb. In Wirklichkeit ist das der katastrophalste aller Planungswettbewerbe, den man natürlich besonders rot beurteilen muss, ja, besonders stark davor warnen muss, auch mitunter eben versuchen muss, hier bei den Auftraggebern, Auftraggeberinnen Verständnis zu schaffen. Also dieses Einwirken, das passiert jetzt, institutionalisiert ist auch nicht mehr alles nur auf den Schultern der Ehrenamtlichen. Also das wird jetzt auch professionell unterstützt, diese Erstkontakte, Aufklärungsgespräche. Das macht unsere großartige Juristin. Da, glaube ich, haben wir auch durchaus was erreicht, würde ich sagen.
Ergänzend zu dem Thema möchte ich noch sagen, also wir haben ja einen Wettbewerbsreferenten, das ist der Nikolaus Hellmeier und der fährt in unserem Namen in Niederösterreich und im Burgenland sozusagen durch die Lande und berät die Bürgermeisterinnen, wenn sie eventuell vorhaben, einen Wettbewerb zu machen. Also meistens möchten sie gern irgendwas machen und er versucht dann, sie davon zu überzeugen, dass eben ein Wettbewerb nach WSA, dass das die besten Ergebnisse bringt. Und es sind aber niederschwellige Wettbewerbe, daher muss man keine offenen Wettbewerbe ausschreiben, sondern geladene Wettbewerbe. Da versuchen wir, dass immer so 6 bis 8 Büros mitmachen können. Wir von der Kammer haben alle Gemeinden im Burgenland und in Niederösterreich angeschrieben, dass wir eben diesen Wettbewerbsreferenten haben, der sie umsonst berät und sie begleitet durch die Wettbewerbe. Da haben sich einige schon gemeldet und wir konnten schon einige Wettbewerbe durchführen, auch mit einem Werkzeug, das wir entwickelt haben, so ein Auslosungstool, Online-Tool, wo alle Büros, die Interesse haben, an diesem Wettbewerb mitzumachen, eingespielt werden. Und da werden dann 2 bis 3 oder 4, je nachdem, wie viel wir benennen dürfen, Büros ausgesucht. Und die dürfen dann bei diesen kleinen Wettbewerben teilnehmen. Das ist, glaube ich, sehr erfolgreich. Und da möchten wir auch dran weiterarbeiten, damit eben auch in den Gemeinden eine bessere Baukultur entsteht.
Vielleicht auch noch zu dem Thema faire Wettbewerbe oder generell Wettbewerb. Wir setzen uns auch dafür ein als Länderkammer, dass nur berufsbefähigte Personen und Unternehmen Leistungen erbringen, die sie erbringen dürfen, weil sie natürlich da im Wettbewerb zu unserem Stand stehen. Was meine ich damit? Also durch diese immer leichter handhabbaren Instrumente und Software bieten eben leider auch Unternehmen, die nicht berufsbefähigt sind, Ingenieurleistungen an. Und oftmals weiß das der Auftraggeber auch gar nicht. Und wenn uns das auffällt, versuchen wir jetzt da immer mehr mit der Wirtschaftskammer auch Kontakt aufzunehmen und zu sagen, liebe Leute, das sind Unternehmen, die ihr zwar vertritt, aber wenn sie ein Ingenieurbüro sind, dann dürfen sie das, aber nicht, wenn sie ein Gewerbeschein für Personentransport zum Beispiel haben. Das haben wir auch schon gehabt. Ja. Und da rufe ich auch gerne auf, wenn solche Unternehmen auftauchen, unsere Kollegenschaft kann uns das gerne mitteilen, wir kümmern uns darum, dass sowas nicht passiert. Das geht nicht von heute auf morgen, muss ich auch dazu sagen. Das ist etwas, was ich gelernt habe in der Kammertätigkeit, in seinem eigenen Büro. Wenn ich was umsetzen will, dann ist das morgen umgesetzt. Wenn ich die Notwendigkeit sehe, in der Kammer dauert das alles ein bisschen länger. Und wenn es ein kammerpolitischer Auftrag ist, den wir da hier haben und haben halt oftmals ein Gegenüber, wo man nicht von heute auf morgen sagt, das darfst du nicht, das kannst du nicht oder wie auch immer. Das dauert. Also da bitte ich auch ein bisschen Geduld, aber wir sind dahinter. Wir stellen das nicht einfach irgendwo auf die Seite und sagen, das interessiert uns nicht als Thema. Ne?
Das ist aber ein schöner Punkt für die tägliche Kammerarbeit, finde ich, weil es ist natürlich einfach zu sagen, das kann man ja feststellen, ob der da jetzt eine Berechtigung hat. Wir haben selber mal die Recherche gemacht, wer darf eigentlich eine Brandschutzmanschette anbringen? Darf das der Installateur, darf das der, der die Gipskartonwand versetzt, die durchaus auch eine Brandschutzeigenschaft vielleicht haben kann? Wer darf das irgendein anderer, darf das ein Elektriker auch versetzen? Und das kann nicht einmal die Wirtschaftskammer bearbeiten. Und natürlich kann ich in der Praxis sagen, es kann ja nicht sein, dass das ein Rauffangkehrer kann oder nicht kann. Ich kann ja dazu eine Meinung haben. Etwas anderes ist herauszufinden, was wirklich der Fall ist, nicht? Und wir als Kammer haben eben die Verantwortung, auch letztlich für die Gesellschaft, das wirklich herauszufinden. Wenn es uns nicht passt, dann müssen wir es ändern oder versuchen zu ändern, das Gesetz zu ändern, das dahinter steht. Und das macht es eben ein bisschen komplex. Und dadurch entsteht natürlich nach außen der Eindruck, den kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wenn ich auf Lösungen warte, kann ich ja auch nicht ein Jahr warten. Aber nach außen entsteht dann oft der Eindruck, die tun nichts, das geht alles so langsam. Warum? Weil wir uns Gott sei Dank in einem Rechtsstaat bewegen, den wir alle gemeinsam tragen müssen. Wenn das Verständnis weg ist, kann ich natürlich mit einer Werbeaktion versuchen, einen schnellen Punkt zu machen. Aber ich werde dadurch in Wirklichkeit das Problem nicht lösen. Und diese Komplexität auf diesem Minifeld, das ich gerade beschrieben habe, das gibt es praktisch überall. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir einfach eine liberalere Marktordnung haben als vor 60 Jahren, wo ganz klar ist, wer was machen durfte. Ne? Und da hat man aber auch entsprechend viele Prüfungen und viele Gesellenjahre vollbringen müssen, bis man dann endlich diesen Meistertitel errungen hat. Wenn ich ein freies Gewerbe habe, ist das wesentlich unklarer.
Das wird immer komplexer, weil durch diese Akkreditierungen, die in diversen Materiengesetzen drinnen stehen, wird das natürlich noch schwieriger. Weil wenn wir dort nicht erwähnt sind als Ziviltechniker, sagt Behörde, Auftraggeber, na, ihr dürft das ja gar nicht. Und das stimmt ja oftmals nicht. Nur das muss man eben ausarbeiten und rechtlich untermalen und rechtlich feststellen lassen. Und das dauert halt einfach und kostet Zeit und Geld.
Ist aber eine Kernaufgabe der Kammer, muss man sagen. Also wir haben eine qualitätssichernde Aufgabe. Aber halt anders als das angloamerikanische Zertifizierungssystem.
Genau. Und es klingt so statisch und so langwierig, aber es ist hochdynamisch, weil wir ja dauernd in einem sich ändernden Markt uns bewegen, nicht? Und wir müssen auch unsere Berufsgesetze anpassen, über kurz oder lang. Das wissen wir alle, dass wir das, was wir studiert haben und das wir tatsächlich jetzt tun, dass das natürlich im Grunde schon noch etwas damit zu tun hat, aber wir machen derzeit Sachen in der Praxis, da haben wir nicht einmal unsere Professoren erahnt, dass es diese Dinge geben wird, CO2-Bilanzrechnungen. Wir arbeiten mit Computerprogrammen, die, wie ich ausgebildet wurde, überhaupt nicht gegeben hat, all diese Dinge, nicht? Und das wird natürlich in den nächsten 50 Jahren sich noch einmal mehr beschleunigen. Und wenn mir eine KI dann sagt, ich kann das so und so machen und kann nur mehr ganz top-down abschätzen, kann das überhaupt stimmen oder nicht? Ja, wo ist da die Grenze? Wo ist auch eine sinnvolle Grenze? Es soll nicht jeder alles machen können, ungeprüft. Wir arbeiten ja auch in Berufen, wo sehr viel Verantwortung dran hängt, wo sehr viel ausgelöst wird, wo auch sehr viel Geld untergeht, wenn etwas nicht funktioniert. Das muss man alles sehr ernst nehmen. Allerdings muss man sich auch die Frage stellen, wie kann man zum Beispiel Befugnisse erweitern?
Ich finde ja gerade diese Dynamik und Komplexität, die du angesprochen hast, spricht ja eigentlich viel stärker für das mitteleuropäische Modell. Eine breite Ausbildung, die mitgepaart ist mit einer strengen Standesregel. Da haben wir auch noch in der letzten Periode, die Michaela und ich waren in diesem, Michaela war Vorsitzende von der Arbeitsgruppe in der Bundeskammer. Da ist uns, glaube ich, auch was gelungen übrigens. Ja, diese Ethical Standards, die wir jetzt nicht nur einfach als Paragraphen, sondern auch mit Erklärtext, mit Kommentar publiziert haben. Also diese breite, hoher ethischer Anspruch, Praxis natürlich auch, eine externe staatliche Prüfung, nicht sich selbst prüfen und dann aber einerseits in der Verantwortung stehen, andererseits aber schon auch die Fähigkeit haben, auf ganz unterschiedliche, neue, komplexe Herausforderungen, sich ständig ändernde Herausforderungen einzugehen. Und da, glaube ich, wird ja eigentlich dieses Spezialisten-Zertifizierungstum, dem wird ja irgendwann entweder die Luft ausgehen oder es wird so teuer, ja, dass das sich halt, und das ist vielleicht leider auch die Dystopie, ja, halt gibt dann halt einige sehr große Büros, die schnupfen das eh locker und der Rest kriegt dann halt die Badezimmerumbauten. Das wollen wir aber eben nicht. Ne? Das ist eben eine unserer Aufgaben und wir glauben, da glaube ich, gibt es keinen Funktionär, der uns widersprechen würde, nicht, dass das schon auch ein großer Wert für die Gesellschaft ist, dass es diese verschiedenen Blickpunkte gibt, diese Fähigkeit gibt, sich in ganz individuelle Lösungen, Ansprüche und so weiter hineinzudenken. Und das ginge natürlich mit Großraumlösungen ja komplett verloren.
Sie sehen es als Zuhörerinnen nicht, aber wenn ich Ihnen kurz beschreiben darf, wo wir uns befinden. Wir befinden uns in der Kammer, in einem Seminarraum. Und rund um uns ist ein wunderbares Flipchart-Studio, haben wir es eingangs genannt, aufgebaut. Mit auch noch unterschiedlichen Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit, nach draußen zu gehen, in den Schlagzeilen zu sein, gesehen, gehört zu werden. Stichwort Pressekonferenz, wann wird es endlich wieder billiger? Wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen dazu geplaudert, wie wir leistbares Wohnen wieder sichern können.
Ja, ich glaube, das ist auch eine noble Aufgabe der Kammer, nicht? Wir haben auch einen sozialen Aspekt, nicht? Und eben für die Gesellschaft auch da zu sein. Und es gibt erstmals in dieser Periode einen Ausschuss leistbares Wohnen. Also das war vor allem in dieser ganz starken Teuerungsphase jetzt, 22, 23, mit dieser unglaublichen Inflation einerseits, aber noch viel schlimmeren Entwicklungen im Baupreisindex. Da gelang es diesem Ausschuss eigentlich herauszuarbeiten, was hier Spekulation ist und auch falsche Vergabemodelle konnten identifiziert werden, gemeinsam mit Bauträgern, Baufirmen und so weiter. Also es waren nicht jetzt im stillen Kämmerchen, die Ziviltechnikerinnen haben sich das ausgedacht, sondern die Landesverwaltungen und so waren da alle eingebunden. Und das waren schon recht belastbare Ergebnisse. Also wichtig war auch, das einmal belastbar hinzuschreiben. Dann ist uns gelungen, hier auch Best-Practice-Beispiele vorzustellen, in dem Fall dann die Wiener Stadtpolitik und zu zeigen, man kann schon günstigeren Wohnraum schaffen. Es ist sehr gefährlich, dass man da auf das falsche Pferd setzt. Also bei der Gesundheit, bei der Qualität der BewohnerInnen sparen, das geht natürlich gar nicht. Das Ganze spielt auch hinein in diese Gebäudetyp-E-Debatte, das Vereinfachen des Bauen, das uns stark auf der Bundesebene auch beschäftigt. Da gibt es auch ein Positionspapier, das erarbeitet wurde. Wir sehen da schon auch sehr stark unsere Aufgabe zu zeigen, dass hier schneller mal gewisse Qualitäten eingespart werden, aber eigentlich zum Beispiel die Verfahrensdauern. Man sieht, eigentlich ist hier alles immer in einem großen Zusammenhang zu sehen, dass die Verfahrensdauern viel mehr Geld kosten als jetzt vielleicht die eine für die Gesundheit wesentliche Schallschutzmaßnahme oder Brandschutzmaßnahme, ja, die eh keiner wirklich sich traut, dann einzusparen.
Ich möchte da vielleicht noch ergänzen, also von dem Ausschuss Leistbares Wohnen. Es wurden 3 Roundtable veranstaltet, wo eben aus den unterschiedlichsten Sparten Politik, Baugewerbe, Architektinnen, Planerinnen besetzt war. Das war sehr interessant. Es wird derzeit ein Positionspapier erstellt, das sozusagen als Ergebnis von diesen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten in diesem Roundtable erarbeitet wurden. Und es wird dann im April auch noch ein Symposium stattfinden, wo genau dieses Positionspapier nochmal von allen Seiten beleuchtet werden soll, um tatsächlich alle Argumente sich anzuschauen und eben nicht nur unsere Sichtweise, sondern die Sichtweise von allen Beteiligten nochmal darzustellen und dann daraus die Schlüsse zu ziehen. Das ist sehr spannend.
Im Rückblick so ein über die Jahre ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückblicken, Sie sind ja alle schon sehr, sehr lange tätig in der Kammer, gab es ein Projekt oder Projekte, das zunächst unmöglich erschien und irgendwie vielleicht doch auch zu einem guten Abschluss gekommen ist und einen Meilenstein markiert für euch?
Ich hoffe, der Marco Jell-Baradeiser hört uns einmal zu, aber der hat jahrelang gekämpft, dass wir einheitliche Domainnamen bekommen, dass wir einheitliche E-Mail-Adressen bekommen, dass wir eine einheitliche Webseite bekommen. Es ist im Werden, wir dürfen es versprechen und ich weiß, dass schon große Fortschritte gegeben hat. Social Media sind ja schon ein Kanal. Wenn man da mal reinschaut, sieht man schon die Aktivitäten der einzelnen Länderkammern und der Bundeskammer auf einem Kanal. Also ganz toll. Ähnlich hat es geklappt. Es war auch mein Wunsch. Ich habe den Marco immer unterstützt, aber es war einfach auch teilweise politisch nicht möglich, also kammerpolitisch nicht möglich. Aber wir haben es jetzt geschafft und das freut mich am meisten, dass uns das gelungen ist, weil, wie gesagt, 12 Jahre bin ich jetzt schon aktiv ganz vorne dabei und das hat echt lange gedauert.
Ich darf da was Profaneres anschließen. Die Kammer war wesentlich daran beteiligt, dass wir von den bautechnischen Vorschriften auch gleichwertig abweichen dürfen. Das haben wir gemeinsam mit anderen wohlwollenden Proponenten, aber ich würde sagen, die Kammer war da sehr, sehr, sehr tief in der Erarbeitung dieser Abweichungsregel eingebunden und war führend in der Meinungsbildung, dass das sein muss und dass wir jetzt gleichwertig abweichen dürfen von Bauvorschriften. Das ist aus meiner Sicht genau das, was Ziviltechnikerinnen dann eigentlich gut können sollten, nämlich verstehen, was der Hintergrund einer Regelung ist, versuchen, eine andere, wenn notwendig, für die Aufgabe geeignet, eine andere gleichwertige Lösung zu finden, die zu argumentieren und damit dann eben auch ein Baurecht zu verbinden und nicht nur nach irgendwelchen Methoden, Vorschriften, die dann immer irgendwie starr sein müssen, weil sie auf den Einzelfall halt immer mehr oder weniger gut zutreffen, irgendein Problem abzuarbeiten, sondern wirklich mit Kreativität an die Lösungsfindung heranzugehen.
Ich möchte gerne noch an die Michaela kurz anschließen und zwar, was mir eben in den 4 Jahren aufgefallen ist, dass wir Länderkammern viel besser zusammengewachsen sind und auch gemeinsam in der Bundeskammer zusammenarbeiten. Also es kämpft nicht ein Bundesland gegen das andere, sondern man sucht immer die Nähe und die Meinung der anderen auch zu erfahren und damit umzugehen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir Doppelgleisigkeiten vermeiden wollten, dass jeder in der Länderkammer was macht und es wird dann in die Bundeskammer gespielt, da wird es dann nochmal bearbeitet, sondern dass wir gleich sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema, das spielen wir gleich in die Bundeskammer. Und wird eben dort bearbeitet. Also es gehen schon Impulse immer wieder von den Länderkammern aus, von unterschiedlichen Länderkammern. Es ist dann aber wichtig, dass es auch in die Bundeskammer kommt und dort dann weiter bearbeitet wird. Und dieses Zusammenwachsen, ich finde, das spürt man jetzt schon ganz gut und ich hoffe, der Weg wird auch so weitergegangen.
Na, vielleicht erlebe ich das nochmal in meiner Tätigkeit als Ziviltechnikerin, dass wir dann doch nur mehr eine Kammer sind.
Ob er das schaffen wird, wird man ja sehen. Aber also wenn es eine österreichweite Bauordnung gäbe, was ja total sinnvoll wäre. Und die ÖB haben es ja jetzt irgendwie so langsam, also man hört, dass jetzt auch noch die letzten widerspenstigen Länder und auch in der 6er-Richtlinie auf eine einheitliche Berechnung der Energieeffizienz einschwenken sollen. Also dann wären wir ja mal bei den technischen Bauvorschriften soweit. Man findet ja in allen 5, dass das bestehende Schutzziel nicht verändert werden darf. Nicht, also das ist ja eigentlich sehr wichtig für die Phase, in der wir jetzt sind, wo wir weniger neu bauen und eben mehr reaktivieren müssen. Auch eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen zu wenig noch beachtet wird, also einerseits das gleichwertige Abweichen, andererseits, dass eben das Schutzziel, das zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes gegolten hat, gilt. Ja, erst einmal. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt eine Fabrik mache, dann habe ich da natürlich andere Bedingnisse. Das kann man dann nicht machen. Aber es ist für den Wohnbau sehr wichtig und das ist ja dann doch dort, wo auch das Geld liegt. Nicht? Und da vielleicht noch ganz kurz nochmal auf Gebäudetyp E. Da geht es natürlich dann immer auch um die zivilrechtlichen. OEB sind die rein baurechtlichen Fragen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger zu heben, wenn ich von zivilrechtlichen Schutzansprüchen abweichen wollen würde. Und das sollten wir uns auch überlegen, wie sehr wir das auch wirklich gut finden. Aber wenn wir es gut finden, dann muss man es konsequent gesellschaftlich auch durchdiskutieren. Und da ist dann die Frage, ob das nicht dann auch wieder für alle zu gelten hat. Wir haben noch nie in der Geschichte der Kammer so viele Vorschläge, die wir eingebracht haben in die Novelle. Also ich glaube, 50% unserer Vorschläge wurden aufgegriffen. Und darunter etwas, worauf wir wirklich auch stolz sein dürfen. Ich glaube, das teilen auch viele in der Administration. Da waren Formulierungen drinnen, da hätte man die Flächenwidmung aufgrund der Ortsbildverträglichkeit wieder unterlaufen können. Also die Behörde hätte gesetzlich die Möglichkeit gehabt, was den Beschluss des Gemeinderats oder ein hoheitlicher Zirkelschluss, der überhaupt nicht geht, eigentlich aufzuheben. Nicht? Und das wurde natürlich sehr wohl gehört, aber wir haben dazu auch sehr öffentlichkeitswirksam, sind wir damals nach außen getreten, als wir das festgestellt haben. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig auch für die Entwicklung der Stadt. Also es gibt halt einen hoheitlichen Akt, das ist die Widmung und die Politik hat hier die Aufgabe, nach vorne zu schauen. Und da kann man dann nicht, weil es irgendwie mit dem Gesims nicht zusammenpasst, ökologisch vielleicht wichtige oder sozial wichtige Maßnahmen verhindern. Also das, glaube ich, da können wir auch stolz sein. Und das war für mich zumindest schon eine Neuerfahrung, wie stark wir doch gehört werden und vieles andere in dem Zusammenhang.
Abschließend, welchen Wunsch gibt es für die Zukunft der CD-Kammer? Gibt es einen Appell, einen Wunsch? Was möchten Sie, können Sie, wollen Sie noch gerne mitteilen?
Also was ich am Ende des Podcasts gerne als Wunsch äußern würde, ist, dass möglichst viele zur Kammerwahl gehen, weil das verleiht allen, die hier arbeiten, hohe Legitimation. Und wenn wir sehr niedrige Wahlbeteiligungen haben, dann verwendet das auch manchmal die Politik und sagt, ja, ihr vertretet ja vielleicht 5%, 10% der Mitglieder. Das wäre also ein Geschenk der Mitglieder an alle Funktionärinnen und Funktionäre, wenn sie möglichst geschlossen sich an der Wahl beteiligen. Das wäre mein größter Wunsch und mein zweitgrößter Wunsch wäre dann, dass sich die Kammer weiter so entwickelt, wie sie es bisher geschafft hat.
Ja, mein Wunsch wäre vor allem jetzt an die Sektion Ingenieure. Vor allem, wir haben ja 6 Fachgruppen, das heißt mal, wie viel auch immer Mitglieder hier mitarbeiten, das ist eine ganze Menge, bleibt daran. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, diese Fachgruppen, weil dort ja die inhaltliche Arbeit geleistet wird, die uns im Beruf weiterbringt und ich wünsche da allen sehr viel Erfolg weiterhin und auch eben, wie gesagt, die Kraft, das weiter zu betreiben. Es ist anstrengend, es ist ja eben ehrenamtlich und in der Freizeit.
Mein größter Wunsch wäre, dass wir uns nach draußen transparenter zeigen. Ich hätte wahnsinnig gern Räumlichkeiten, wo wir Wettbewerbe, schöne Projekte, die Preise gewonnen haben, präsentieren können, wo man wirklich Veranstaltungen machen kann, wo man Politiker einladen kann, wo man zusammen auch feiern kann und das eben in transparenten Bereichen, die auch barrierefrei gut zugänglich sind. Das wäre ein ganz großer Durchbruch für uns als Kammer. Das ist nicht leicht, hier in Wien was zu finden, aber da würde ich mich gern dafür einsetzen, dass wir da weitersuchen und nicht aufgeben.
Ja, ich kann mich dann ja dem allen nur anschließen, ja, ein stärkeres Verschränken. Ich glaube auch, dass wir schon sagen dürfen, dass wir da auch besser dastehen als andere Kammern. Also das kann man zeigen, nicht? Also wir sind wesentlich durchlässiger, wir sind wesentlich sparsamer. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eine Kammer des Ermöglichens bleiben, ja, dass wir diese Offenheit uns beibehalten, dass das weiterhin ein demokratisches Experiment bleibt. Die Kammer hat eigentlich auch einen sehr, sehr konservativen Aspekt, nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Und das ist ja eigentlich ein sehr schöner Beruf. Ja. Unsere Leistung ist unser Gehirn, unsere Empathie, unsere Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, zu beurteilen, möglichst gerecht, möglichst objektiv, möglichst beim Aushandeln. Es ist ein sehr wertvoller Beruf. Dass es da weitere Generationen gibt, die in ihrer Freizeit dafür einstehen, mit dem Rückhalt, den der Peter angesprochen hat, das wäre schön.
Herzlichen Dank an Sie alle für diese offenen, spannenden, für diese Einblicke in diese 4 Jahre intensiver Kammerarbeit. Wir als Kammerdirektion und das gesamte Team sagen Ihnen auch herzlichen Dank. Es war wirklich, wirklich schön und offen und transparent mit Ihnen. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt, auf die spannenden Zeiten, die noch vor uns liegen und bedanken uns wirklich von Herzen für Ihren unermüdlichen Einsatz, für die Ansprechbarkeit, für den Austausch, den wir hatten in den 4 Jahren, den haben wir wirklich immer geschätzt. Und eines ist noch, es sind noch einige Themen, aber eines, was noch ein bisschen liegen geblieben ist und wofür wir uns vor allem bedanken möchten, ist vielen Dank für die Renovierung der Kammerräumlichkeiten im 1. Stock. Für heute sind wir raus. Vielen Dank für eure Zeit, für Ihre Zeit. Auf bald und danke an alle, die reinschalten, einschalten, reinklicken und zuhören. Bis bald.